Willkommen zum MNext Podcast Folge Nummer 40 vom 9. Juli 2024. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Heute geht es um Zahlen, Daten und Statistik, um menschliche und künstliche Intelligenz und den vernünftigen Umgang mit Risiken, Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Dazu haben wir Katharina Schüller eingeladen. Sie ist Expertin im Bereich Data Science, künstliche Intelligenz und Statistik. Was sie als Wissenschaftlerin, Unternehmerin, Autorin in Vorträgen, im Fernsehen und Radio und auf anderen Medienkanälen beweist. Schön, dass du heute beim MNext Podcast dabei bist. Hallo Katharina.
Hallo Detlef.
Vorweg ein paar Sätze zu dir. Du bist Wissenschaftlerin, hast Psychologie und Statistik studiert und bist Gründerin und CEO des Unternehmens StatUp, mit dem du und dein Team Unternehmen, Bundesministerien und Bundesämter berätst, nämlich dabei, Datenstrategien und Modelle zu entwickeln, um datenbasierte Entscheidungen mit Hilfe von Statistik und künstlicher Intelligenz zu treffen. Zudem hast du Bücher geschrieben, an Büchern mitgeschrieben, Bücher herausgegeben, wie zum Beispiel Marketing Analytics von 2021, das bereits ein Standardwerk über Datenanalyse im Marketing ist, und den Spiegel-Bestseller Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich, über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik. Bevor wir zur Unstatistik kommen, Katharina, was ist Statistik?
Ach, mein Lieblingsthema. Statistik kann man sehen als Wissenschaft, als Handwerk und als Kunst. Ich fange mal mit dem Handwerklichen an. Da geht es einfach ums Rechnen mit Daten. Zum Beispiel in der deskriptiven Statistik, da rechnen wir Mittelwerte aus, Mediane, Varianzen. Dazu gehört aber auch, dass man schöne Grafiken produzieren kann, die das Auge erfreuen und hoffentlich auch das Hirn erfreuen. Und dann gibt es die induktive Statistik, die schließende Statistik, da wird es schon spannender. Da geht es nämlich um das Verhältnis von großen, von Grundgesamtheiten, also von uns allen, die wir mit einer Stichprobe erfassen. Und wie man aus dieser Stichprobe auf die Grundgesamtheit hochrechnen kann, das heißt verallgemeinern kann mit Daten. Und dahinter steckt Wissenschaft, wissenschaftliche Verfahren aus der Stochastik, der mathematischen Statistik. Und schließlich kommen wir zum Thema Kunst. Und da hat es auch viel mit der Frage zu tun, was ist denn eigentlich messbar? Was messen wir nicht und was bedeuten die Daten? Es geht also um das Verhältnis von realen Phänomenen zu den Daten, in denen diese Phänomene abgebildet werden. Und da kommt die Erfahrung, das Gespür rein und auch ja, die Bereitschaft, die Offenheit, mit anderen darüber zu diskutieren, was sehe ich in meinen Daten und was kann ich da aber nicht drin sehen oder nur, wenn ich sie interpretiere und mit anderen Daten in Kontext setze.
Und was zeichnet einen guten Statistiker, eine gute Statistikerin aus?
Einen guten Statistiker oder eine gute Statistikerin zeichnet erstmal aus, dass er oder sie natürlich das Handwerk beherrscht, also die entsprechenden Kompetenzen mitbringt, die Fachkompetenzen, die Erfahrung mitbringt, aber vor allem Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit zum interdisziplinären Zusammenarbeiten, die Fähigkeit, mit anderen zu sprechen und zu verstehen, was wollen die eigentlich und wie kann ich denen mit Daten helfen.
Und wie kamst du zur Statistik?
Auf Umwegen. Ich habe im Mathe-Leistungskurs Stochastik nicht besonders gerne gemocht. Da ging es ja um so Fragen, wie man Gummibärchen verteilen kann oder Leute auf Fahrstühle. Und das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren und musste da richtig pauken, um Statistik zu verstehen, weil ich den Anspruch an mich hatte, da richtig gut zu sein. Und plötzlich war es wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Und auf einmal habe ich verstanden, wozu das alles gut ist und was man damit alles machen kann. Und dann habe ich mich entschieden, Statistik weiter zu studieren.
Und Statistik spielt in der Psychologie eine große Rolle, klar, aber wie ist es umgekehrt? Hilft dir dein Psychologiestudium bei deiner Arbeit im Umgang mit Statistik?
Also ein Psychologiestudium ist in vieler Hinsicht ja auch durchaus auch Theorie, Wissenschaft, Empirie. Also man beschäftigt sich mit Studien, aber man beschäftigt sich eher mit Theorien, Hypothesen und Daten über den Menschen als mit dem Menschen. Also jedenfalls nicht direkt im Studium. Es hilft mir schon, hat mir sehr geholfen, immer wieder auch wissenschaftliche Artikel zu lesen, selber zu verfassen, mich auch in andere hineinzudenken. Und ich muss sagen, es hilft mir manchmal, wenn ich sage, ich habe auch Psychologie studiert, man wird anders angeschaut, als wenn man sagt, ich bin Statistikerin.
In deinem Buch Statistik und Intuition schreibst du, ich zitiere, Statistik ist nicht nur objektiv, Statistik ist nicht nur Handwerk, Statistik ist immer auch mit Subjektivität und Unsicherheit verbunden. Statistik arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit Sicherheiten, was Widersprüche zu unseren Denkgewohnheiten ergibt, die ständig nach Wahrheiten und Mustern in unseren Beobachtungen suchen. Zitat Ende. Was rätst du Menschen, die mit Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten und widersprüchlichen Informationen schlecht umgehen können und in komplexen, unklaren, unvorhersehbaren Situationen in Stress geraten? Was sagt die Psychologin?
Was die Psychologin sagt, ist erstmal in sich selber gehen und eventuell abklären, ob das jetzt schon in dem kritischen Bereich ist oder noch nicht, ob es noch zu im Normalbereich befindet, weil Statistik oder statistisches Denken hilft nicht, wenn jemand wirklich ein psychisches Problem hat. Aber zum Thema statistisches Denken, ich glaube, das kann helfen, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie wir möglicherweise oder wie sich unsere Wahrnehmung von Bedrohung und Gefahr auch verändert, dass wir im Alltag so viel mit Statistik konfrontiert werden. Viele Menschen verwechseln statistische Risiken, die man messen kann, eben mit tatsächlichen Gefahren. Und das ist schon eine Beobachtung, die ich auch mache in unserer Zeit, dass wir dazu tendieren, immer mehr zu messen, immer mehr in Daten erfassen zu wollen und in Risiken zu erfassen. Man kann auch mit nicht ganz sauberen Statistikentricks sehr kleine Risiken ziemlich groß aussehen lassen. Beispielsweise, indem man sagt, wenn du jeden Tag Salami isst, schon ab 2 Scheiben verdoppelt sich dein Risiko für eine bestimmte Krebsart um 100% oder erhöht sich um 100%. Wenn das Risiko am Anfang aber vielleicht irgendwie 1 in 1000 war und jetzt 2 in 1000, ist es lange nicht mehr so dramatisch, wie es klingt, wenn du es prozentual angibst. So, das heißt, wir werden auch teilweise manipuliert durch die Art, wie Risiken dargestellt werden, aber allein schon die Art, dass immer mehr als Risiko gemessen wird, einfach weil wir es können, führt dazu, dass wir das Gefühl haben, die Welt um uns herum wird immer gefährlicher, obwohl sie das möglicherweise gar nicht ist. Und wenn ich mal anfange, mir das bewusst zu machen, ich glaube, das kann einem auch helfen, mit diesem Stressgefühl besser umzugehen.
Beleuchten wir zunächst das Thema Statistik im Alltag. Frage zunächst an unsere Hörerschaft. Was bedeutet auf der Wetter-App eures Smartphones eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 75%? Frage nun an dich, Katharina, was bedeutet es?
Eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 75% bedeutet, dass es an 100 Tagen, die genauso sind wie heute, an 75 davon regnen würde.
Eben nicht, dass es 75% des Tages regnet?
Nein, das heißt es nicht.
Ein weiteres Beispiel zur Statistik im Alltag. Vor dem Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien bei der Fußball-Europameisterschaft hieß es, Deutschland hat seit 1988 kein einziges Spiel bei einer Europa- und Weltmeisterschaft gegen Spanien gewonnen. Die Statistik machte gleich schlechte Laune und verstärkte meinen Pessimismus über den Ausgang des Spiels. Eine andere Statistik, die ich vor dem Spiel aber nicht kannte, lautet, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat zu Hause gegen Spanien seit 1935 insgesamt 15 Mal gespielt, davon 9 Mal gewonnen und nur 3 Mal verloren. Diese Statistik hätte mir vor dem Spiel bessere Laune gemacht und mir Zuversicht gegeben. Mit Statistik kann man Stimmung erzeugen. Was können solche Statistiken über die Wahrscheinlichkeit eines Sieges oder einer Niederlage eigentlich vorhersagen? Der Zustand der aktuellen Mannschaft ist doch ein völlig anderer als 1935 oder 1988. Ist es nicht ein Beispiel dafür, dass Big Data Daten aus der Vergangenheit hier eher in die Irre führen, da sie nichts über die Gegenwart und Zukunft aussagen können? Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das so, dass man es ein bisschen mehr differenzieren muss. Also so Big Data sind ja keine Fußballstatistiken, also jedenfalls nicht die, die hier berichtet wurden. Und Statistiken dürfen ja auch durchaus mal nur der Unterhaltung dienen. Das ist ja auch kein verbotenes Mittel. Es geht darum, ob die Daten die nötigen Informationen haben, die ich brauche, um einen aktuellen Zustand und aktuelle Zusammenhänge zu beschreiben. Und das ist eben die große Schwierigkeit. Grundsätzlich ist es mit ja, Vorhersagen auf Basis von Daten aus der Vergangenheit so, das ist wie Autofahren mit Blick in den Rückspiegel. Das kann gut gehen, wenn die Straße vor dir gerade ist, wenn die leer ist oder zumindest der Verkehr sehr ähnlich ist und wenn da keine Kurve kommt und so. Aber wenn halt eine Kurve kommt und dahinter auch noch ein Baum steht, dann kann es unangenehm werden. Ja? Und das ist die Schwierigkeit dabei. Aber was haben wir für Alternativen? Wir haben durchaus Alternativen zu den reinen Prognosen, indem wir einfach sagen, okay, wenn es genauso weitergeht wie in der Vergangenheit, passiert das und das. Aber wir können eben genau solche Faktoren wie, da ist jetzt eine Kurve, da steht ein Baum, auf einmal ist da das Ende von einem Stau, mit einbeziehen als Eventualitäten und dann schauen, wie sich unsere Vorhersage für die Zukunft verändern würde. Und das hilft, um mal abzuschätzen, was kann in dem besten oder im schlechtesten Fall passieren. Und da ist Statistik dann wiederum ein gutes Werkzeug, um die Informationen aus den Daten optimal auszuschöpfen.
Ein weiteres Beispiel. Neulich las ich, dass die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 5,9 Millionen Straftaten in Deutschland verzeichnete. 5,5% mehr als 2022. Zeigt die gestiegene Zahl den Zuwachs an Kriminalität an, was Anlass zur Beunruhigung wäre? Nein, denn bei der polizeilichen Kriminalstatistik handelt es sich eher um einen Tätigkeitsbericht der Polizei als um ein Abbild der tatsächlichen Lage, konnte ich nachlesen. Die gestiegene Zahl kann auch Indiz für mehr gemeldete Vergehen sein, was Anlass zur Beruhigung gibt. Du hast mich mit deinen Büchern aufmerksam gemacht. Es ist von großem Vorteil, bevor eine Statistik mich in emotionale Wallungen bringt oder zu voreiligen Rückschlüssen, die Frage zu beantworten, was ist die Quelle, was wurde genau bemessen und was sagt die Statistik aus?
Ja, das kann ich nur unterschreiben und sich auch immer wieder zu fragen, was könnten denn die Daten noch bedeuten, die dahinter stecken oder was könnte diese Statistik noch aussagen? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, in welchem Verhältnis stehen die Daten eigentlich zu der Realität, die sie abbilden sollen? Und du hast es ja schon gesagt, was kommt überhaupt in die polizeiliche Kriminalstatistik rein? Das sind Straftaten, die gemeldet werden, die dann an die Staatsanwaltschaft weitergehen. Das heißt, da haben wir auch noch einen gewissen Zeitverzug drin. Es muss überhaupt mal jemand erfasst haben, es muss angezeigt worden sein. Und dann hängt es, die absolute Zahl hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, also der Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung, aber auch der Frage, wie groß die Bevölkerung eigentlich ist und wie sie zusammengesetzt ist. Das heißt, wenn die Bevölkerung wächst und wenn es demografische Verschiebungen gibt, dann ändert sich auch die Anzahl der Straftaten, der begangenen und vermutlich auch der angezeigten Straftaten, ohne dass die Kriminalität an sich gestiegen wäre.
Aber wenn ich bei der Bild-Zeitung arbeite und Stimmung gegen Migranten machen will, dann kann ich das gut nutzen.
Ja, dann bietet sich das an. Was lernen wir daraus? Entweder nicht bei der Bild-Zeitung arbeiten.
Was wir nicht
oder,
tun.
Ja. Oder sich ein sehr robustes Gewissen zulegen.
Genauer hingucken, ne? Was beschreiben die da eigentlich oder was nutzen die da, warum, ne?
Genau, aber dafür gibt es ja jetzt Podcasts wie diesen hier, in dem wir hoffentlich ein bisschen Aufklärung leisten können.
Ich hoffe auch. Du bist Co-Autorin des Spiegel-Bestsellers Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich, sprach ich schon an, über Risiken und Nebenwirkungen der Unstatistik. Das Buch hat mich schockiert, ehrlich gesagt, und mir aufgezeigt, wie erschreckend naiv ich im Umgang mit Statistiken, Umfragen, Studien, Grenzwerten und Prozentzahlen bin. Oder war? Man kann mir mehr oder weniger alles unterjubeln, solange mein Weltbild bestätigt wird und ich mit Statistiken, Umfragen, Studien, Grenzwerten und Prozentzahlen meine eigenen Aussagen untermauern kann. Wie sagtest du bei einem Vortrag so schön, ich zitiere dich, wir benutzen Statistiken wie ein Betrunkener einen Laternenpfahl, mehr zum Festhalten als zur Erleuchtung. Du bist seit einigen Jahren Mitglied eines Teams, das für das RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, jeden Monat publizierte Statistiken und deren Interpretation in den Medien hinterfragt und auf unstatistik.de eine Unstatistik des Monats veröffentlicht. Hier wird einem eine Art Analphabetismus im Umgang mit Zahlen, Wahrscheinlichkeiten und Risiken vor Augen geführt. Wann ist eine Statistik eine Unstatistik? Und was sind deine Lieblingsunstatistiken der letzten Monate?
Ja, wann ist eine Statistik eine Unstatistik? Das ist der Fall, wenn eine Statistik bewusst oder unbewusst irreführend oder falsch dargestellt wird oder vielleicht schon auf falschen Grundlagen beruht. Typische Beispiele sind dafür, dass Korrelationen als Kausalitäten dargestellt werden oder dass...
Sag mal ein Beispiel.
Das einfachste Beispiel davon ist, der Storch bringt die Babys. Ist doch klar, mit der Anzahl der Störche ist auch die Anzahl der Geburten zurückgegangen. Ist aber nicht so, liegt nicht an den Störchen, sondern es liegt an einer gemeinsamen Variable im Hintergrund der Industrialisierung. Es passiert aber ganz oft, dass in Bildzeitung oder auch in anderen Medien Schlagzeilen auftauchen von wegen XYZ verursacht Krebs oder verursacht Schlafstörungen oder verursacht Depressionen oder was auch immer. Es ist fast immer nur ein korrelativer Zusammenhang, also ein statistischer Zusammenhang nachgewiesen worden, aber nicht, dass das eine wirklich die Ursache vom anderen ist. Und das wird ganz oft verwechselt. Ja, oder eben, dass relative Risiken aufgebläht werden, indem man eine kleine Datenbasis nimmt und darauf Prozentzahlen berechnet. Ich kann leicht sagen, dass der Frauenanteil in Führungspositionen sich verdoppelt hat, wenn statt einer jetzt zwei unter 100 sind. Ja, trotzdem hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan. Und das sind so Beispiele für Unstatistiken, wo mit Daten oder wo Daten in Beziehung gesetzt werden, die nichts miteinander zu tun haben. Oder Daten durch bestimmte statistische Darstellungsweisen massiv aufgebläht erscheinen, ganz groß erscheinen oder auch ganz klein erscheinen. Und ja, und darüber klären wir auf.
Und was sind so deine Lieblingsunstatistiken der letzten Zeit?
Oh, in der letzten Zeit, es ist echt schwer, da eine Auswahl zu treffen. Die letzte, die hab ja ich maßgeblich geschrieben, wobei ich auch sagen muss, wir arbeiten immer als Team. Das heißt, jeder guckt auch drüber und kommentiert. Ich habe mich mit dem gesunde Herzengesetz beschäftigt, mit dem Referentenentwurf. Ich bin schon auch immer so ein bisschen allergisch drauf, wenn Gesetze solche Namen tragen, die eigentlich eher an Schlager erinnern. Aber da geht es eben um die Frage, wie man oder warum in Deutschland so viele Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, obwohl wir doch so viel für die Gesundheit ausgeben und was man jetzt dafür tun sollte. Also mehr Prävention, vorbeugend, Medikamente geben und so weiter. Und in diesem Referentenentwurf konnte man ziemlich viel finden, was wir immer wieder angekreidet haben, nämlich dass Dinge, die eigentlich nur bisher korrelativ untersucht werden, also reine Zusammenhangsanalysen zwischen möglichen Risikofaktoren und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schon als Kausalursache dargestellt werden, dass man bei der Prävention sich nicht damit auseinandersetzt, was ist eigentlich mit den sogenannten Falschpositiven. Das heißt, dass man jemand als erkrankt diagnostiziert oder als Risikoperson diagnostiziert, obwohl der Person eigentlich gar nichts fehlt. Das passiert ganz oft bei Screenings. Und es ist nicht nur so, dass Prävention immer nur von Vorteil ist, sondern die kann ja auch Nebenwirkungen haben. Und diese Nebenwirkungen sind bei manchen Medikamenten eben an eigentlich gesunden Menschen noch nicht gut erforscht. Und so weiter und so fort. Und was mich aber wirklich betroffen gemacht hat, ist es, dass wir immer wieder einen Risikofaktor ausblenden für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist Armut. Also dass Armut nachgewiesenermaßen in sehr starkem Zusammenhang steht damit, dass Menschen krank werden oder sich eben auch eine Behandlung nicht leisten können, was nicht mehr unbedingt am Finanziellen liegen muss, sondern wenn du drei Jobs hast und dann gehst du nicht mehr zur Vorsorgeuntersuchung, weil du andere Sorgen hast, um irgendwie durchzukommen. Und über dieses Thema berichtet vielleicht mal das Ärzteblatt oder so, aber es wird nie groß öffentlich diskutiert. Und das finde ich problematisch, wenn das hier nicht auftaucht. Weil ich finde, ansonsten wird das halt schnell so Alibi-Politik, dass man halt was macht, was gut aussieht, wo man sagen kann, okay, wir haben ja was gemacht, wir haben ja neue Gesetze eingeführt und so weiter. Aber das Problem wirklich an der Wurzel zu packen oder sich zumindest mal damit beschäftigen, ob die Wurzel nicht woanders liegen könnte, das bleibt halt außen vor. Ich sage mal, das ist meine persönliche Meinung, weil es halt nicht sexy ist, sich mit Armut zu beschäftigen. Und da kommt in mir nicht die Statistikerin durch und auch nicht die Psychologin, sondern der Mensch. Und das ist was, was ich wirklich wichtig finde, sich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen. Also was machen wir auch damit, auch wenn wir anfangen, Menschen in Statistiken zu packen? Und das führt mich noch zu einer zweiten Unstatistik, die mir wirklich sehr viel bedeutet hat. Da ging es um die Chatkontrolle, also um die anlasslose Chatkontrolle in der EU, die jetzt lange auch in der Diskussion war. Und das Gesetz kommt ja, so wie es aussieht, jetzt nicht. Und da haben wir auch dieses Problem. Wir haben ein glücklicherweise relativ seltenes Phänomen, nämlich Chatnachrichten, Messages und so weiter, die beispielsweise Kindesmissbrauch enthalten. Und dann soll aber anlasslos kontrolliert werden und es gibt Verdachtsfälle mit Hilfe von KI. Selbst wenn diese KI sehr, sehr gut ist, also sehr spezifisch, sehr sensitiv, eine kleine Fehlerquote hat, passieren allein dadurch, dass das Phänomen so selten auftaucht, extrem viele Fälle von Falschpositiven, also wo dann Nachrichten geflaggt werden, als die sind missbräuchlich. Und das muss erstens alles geprüft werden und zweitens geraten Menschen damit ins Kreuzfeuer oder unter Verdacht, die möglicherweise völlig unbescholtene Bürger sind. Und klar muss man da abwägen, aber wenn man sich mal die erwarteten Fallzahlen anschaut von Falschpositiven, spricht aus meiner Sicht, aus statistischer Sicht schon sehr viel dafür, extrem vorsichtig zu sein mit solchen anlasslosen Kontrollen. Das ist mir deswegen wichtig, weil ich diese Statistik geschrieben habe. Ich weiß noch, das war auch im Sommer und wir dann angeschrieben wurden von der Europäischen Kommission, dass wir das doch bitte lassen sollen. Und das, also es war ein nicht ganz freundliches Schreiben. Und ja, mittlerweile ist genau das Argument, was wir damals vorgebracht haben, eine der Begründungen dafür, warum das nicht passieren darf. Und das finde ich dann auch wieder sehr schön, weil es zeigt, dass wir vielleicht einen kleinen Impact haben, aber dass es doch zumindest ein Argument ist, was dann auch in die Debatte reinkommt.
In der Corona-Zeit, die wir jetzt ja so ein bisschen aufarbeiten, da waren wir ja alle sehr mit Zahlen, mit Statistiken beschäftigt, täglich. In dem Zusammenhang las ich in einem deiner Bücher auch, was da alles für Statistiken im Umlauf waren, die über Risiken der Impfung beispielsweise so falsch aussagten. Was nimmst du da mit aus der Corona-Zeit, was da mit Statistiken, mit Unstatistiken so getrieben wurde?
Also was ich mitnehme, ist es selber eine Unsicherheit, wie man zukünftig eigentlich mit diesem Thema Daten umgehen soll, weil eigentlich bin ich davon überzeugt, dass wir mehr Transparenz brauchen, dass Daten breit zur Verfügung gestellt werden sollten. Ich sehe aber auch mit Sorge, wenn sich Leute, die sich nicht damit auskennen oder die sogar böse Absichten verfolgen, diese Daten dann ganz bewusst falsch darstellen und verbreiten in den sozialen Medien, dass das eine Gefahr ist für die Gesellschaft. Also da bin ich wirklich noch unschlüssig, wie wir damit umgehen sollen, weil ich nicht sicher bin, ob wir allein durch Aufklärung und Kompetenzbildung alle so weit kriegen werden, dass sie solche statistischen Tricks auch durchschauen. Was ich auch mitgenommen habe, ist, ich war sehr überrascht in der Zeit, welchen persönlichen Angriffen ich und meine Mit-Unstatistiker da ausgesetzt waren. Teilweise bis zu Hass-E-Mails, die wir bekommen haben, weil wir aufgeklärt haben, weil wir gesagt haben, nein, es ist nicht so. Der Zusammenhang zwischen Impfung und Todesfällen ist korrelativ. Und noch dazu ist da ein statistischer Fehler gemacht worden, der diesen Zusammenhang noch größer aussehen lässt, als er eigentlich ist. Wo ich mich durchaus gefragt habe, ob das nicht Absicht war. Wir sind derart angegangen worden. Das war schon unangenehm. Und gleichzeitig hat es mich bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein, zu sagen, wenn ich sehe, dass hier Missbrauch getrieben wird mit Statistiken, um jemanden zu manipulieren, um in die falsche Richtung zu gehen. Oder auch umgekehrt, wenn Statistiken missbraucht werden, weil man sich vermeintlich auf der guten Seite fühlt, dann mache ich meinen Mund auf. Und das versuche ich beizubehalten, das ist mir wichtig, weil ich glaube, ich habe eine hohe Kompetenz in dem, was ich tue. Und dann sehe ich mich auch verpflichtet, die zum Gemeinwohl, zum Wohl der Gesellschaft anzuwenden.
Die Sätze, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast und mit Statistik kann man alles beweisen, sind Quatsch. Das habe ich nun lernen können durch dich. Man muss eben nur genauer hinsehen. Ich werde in Zukunft den Satz, nutze keine Statistik, die du nicht verstanden hast, beherzigen. Kommen wir zur Statistik, genauer gesagt zu Kennzahlen in Unternehmen. Die Fragestellungen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, beispielsweise bei der Steuerung bestehender Prozesse, werden immer komplexer. Das führt zu einem verstärkten Bedürfnis, möglichst alles mit Zahlen zu untermauern. Kennzahlen, KPIs, die beispielsweise vorgeben, etwas über Kundenzufriedenheit und Kundenbindung auszusagen, vermitteln Sicherheit und treiben scheinbar faktenorientiert, zumindest teilweise, die Geschäftsprozesse ganzer Unternehmen an. Alles soll evidenzbasiert sein. Mit Zahlen lassen sich gut und gern Entscheidungen begründen. Hinter dem Denken in roten, gelben, grünen Kennzahlen steckt der Wunsch, in volatilen Zeiten Komplexität zu vereinfachen. Das verengt meiner Einschätzung nach den Blick und führt beispielsweise zu einer Überbetonung von Quantität gegenüber Qualität, zu mehr Bürokratie und zur Einschränkung von Innovation, Kreativität und Flexibilität. Wie wertvoll und aussagekräftig findest du solche Zahlen?
Naja, ich finde, die Zahlen allein sind nicht das Problem. Du kannst ja auch mit einem Hammer, wenn du den hast, ein Bild an die Wand hängen oder deine Partnerin erschlagen. Also das ist nicht die Schuld der Kennzahlen, wenn sie dazu führen, dass in einem Unternehmen
aber auch was nichts machen wir anderes damit, ne?
Mehr ja. Ja, das ist eher die Frage der Unternehmenskultur. Ja? Also ob ich sage, Zahlen sind ein wertvolles und Statistiken sind ein wertvolles Informationsmedium. Deswegen spreche ich auch lieber von dateninformierten Entscheidungen statt von datengetriebenen Entscheidungen, um zu sagen, es ist eine von mehreren Informationsquellen. Das ist für mich eigentlich der wesentliche Punkt. Also was mache ich damit? Nutze ich Zahlen, um eine Basis zu haben, auf der ich dann kreativ sein kann, oder nutze ich Zahlen, um den Korridor so weit einzuengen, meinen Handlungskorridor und Entscheidungskorridor, dass ich nichts anderes mehr tun kann. Es gibt übrigens ein Gesetz, ich glaube, es heißt Goodhart's Law, und das besagt, dass jede Kennzahl, die du zur Steuerung verwendest, nicht mehr geeignet ist, um etwas zu messen, weil es zwangsweise dazu führt, dass sich Menschen danach verhalten, diese Kennzahl zu optimieren. Und dann kannst du gar nicht mehr messen, was eigentlich wirklich passiert.
Hast du ein paar Tipps für Unternehmen, wie sie dann mit Kennzahlen wirklich Mehrwert haben und nicht falschen Dingen hinterherrennen?
Ja, sich immer wieder klarzumachen, dass es nicht um die Kennzahlen geht. Also es geht nicht um den Output oder Outcome, sondern es geht am Ende um den Impact. Also die Frage, was will ich wirklich erreichen? Ich habe mich damit mal unter dem Aspekt Diversity-Messung auseinandergesetzt. Also geht es uns denn wirklich am Ende um Frauenquoten oder geht es uns darum zu messen, wie viele Teilnehmer an einem Weiterbildungsprogramm für Diversity teilgenommen haben oder ob sich dadurch was verändert, ob sich das Zusammenarbeit verändert, ob sich die Entscheidungskultur in der Organisation verändert, ob tatsächlich Frauen und andere Minderheiten stärker gefördert oder integriert werden, ob sie danach von ihren Chefs ernster genommen werden. Darum geht es doch eigentlich. Und dann immer wieder zu hinterfragen, kriege ich das wirklich raus, wenn ich diese Kennzahl messe? Das ist für mich ein ganz entscheidender Aspekt. Also immer vom Ende her denken, von der Wirkung her denken.
Beobachtest du denn bei Unternehmen ein immer größer werdendes Bedürfnis nach Zahlen?
Da ist sicherlich meine Wahrnehmung verzerrt, weil zu mir ja die Unternehmen kommen, die sich mit Zahlen beschäftigen wollen und stärker mit Zahlen beschäftigen wollen. Was ich beobachte, ist, dass es so einen Überausschlag des Panels zu geben scheint. Das heißt, wenn man dann mal anfängt, mit Zahlen zu arbeiten, dann muss alles in Zahlen abgebildet werden. Dann macht man gleich den ganz großen Wurf und hinterfragt aber oft gar nicht, ob die Daten, die Zahlen, die man hat, die Realität wirklich abbilden oder die Antworten liefern, die man eigentlich braucht. Wir hatten jetzt gerade im Unternehmen einen Fall von einem Kunden, der sehr, sehr, sehr viel Geld reingesteckt hat in den Aufbau weltweit von Datenerfassung, Messung, Datenhaltung, Dashboards. Und was in diesen Dashboards an Informationen steckt, ist systematisch falsch. Und das ist für die auf Top-Management-Ebene gerade ein ziemlich großes Problem. Und da ist jetzt eben unsere Aufgabe herauszufinden, warum sind denn eigentlich die Zahlen, die da ankommen, falsch? Woran liegt es? Am Ende liegt es an den Messprozessen. Da geht es um Sensordaten. Und man denkt oft, naja, Sensoren, das ist ja technisch, die Daten müssen ja stimmen. Das ist ja nicht, wenn ich jemanden befrage und der mich dann anlügt. Aber es ist eben nicht so. Auch Sensordaten können lügen, auch Maschinendaten können lügen. Und es geht eben darum zu verstehen, wie das passieren kann und was diese Daten dann an Aussagekraft besitzen.
Statistik, Datenanalyse, Data Mining, Algorithmen führen uns natürlich zum Thema künstliche Intelligenz, das in keiner unserer MNext Podcast-Folgen in letzter Zeit fehlt. Wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema KI und wie nutzt du sie?
Ich beschäftige mich schon relativ lange mit den Grundlagen von KI und mit der Mathematik und Statistik dahinter. Bei uns im Studium hieß das computerintensive Statistik. Das ist das, was man jetzt heute als KI lernt. Und mein Studium ist schon ein paar Jährchen her. Und wir haben selber, also mein Unternehmen hat ein Tochterunternehmen, das eine Data Mining Plattform betreibt, die auf KI basiert. Und die gibt es auch schon sehr lange. Also wir haben die nicht selber entwickelt, sondern gekauft. Aber die gibt es auch schon sehr lange. Allerdings ist KI für mich erstmal in meinen Kernbereichen interessanter, wenn es um Prädiktion oder Klassifikation geht, also Vorhersagen zu treffen, Muster zu erkennen in Daten. Das ist eben nicht die generative KI, von der jetzt gerade alle sprechen. Ich interessiere mich dafür aber gerade, weil ich glaube, dass generative KI die Art, wie wir mit Informationen umgehen, grundlegend verändern kann. Und zwar in der Anwendung, in der praktischen Anwendung, wie auch in der Wissenschaft. Denn vorher war das immer so ganz strikt getrennt. Du hattest die qualitativen Forscher, die dann Inhaltsanalysen gemacht haben, Grounded Theory oder so. Und du hast die quantitativen, die die Daten analysieren. Und irgendwie gingen diese zwei Welten nicht zusammen. Jetzt kannst du aber mit Hilfe von generativer KI auch unstrukturierte Daten, auch Texte so vorbereiten, dass die von statistischen Analysen oder quantitativen Analyseverfahren genutzt werden können. Das finde ich gerade super spannend. Also zum Beispiel zu sagen, du bist eine Sicherheitsbehörde, meinetwegen die Bundespolizei, ja, möchtest Lageberichte erstellen. Und anstatt jetzt wirklich selber Statistiken zu führen, kannst du anfangen, Internetmeldungen zu screenen, E-Mails zu screenen, die automatisiert vorzubereiten mit Hilfe von generativer KI, dann darin Muster zu erkennen und den Bericht aber dann wieder mit Hilfe von generativer KI automatisiert schreiben zu lassen. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, relativ ad hoc skizziert, wo man beide Welten miteinander verbindet. Und das finde ich eben wahnsinnig spannend. Also gerade dieses, wie verarbeite ich große Datenmengen, die noch ganz schlecht strukturiert sind, da können die neuen KI-Anwendungen sehr hilfreich sein. Naja, und im Alltag, naja, ich lasse mir alles, was ich übersetzen muss, erstmal von DeepL oder so übersetzen. Und das ist schon super hilfreich.
ChatGPT bei dir im Einsatz?
Manchmal, aber ich bin meistens enttäuscht. Also ich habe manchmal versucht, Texte, ich schreibe ja sehr viele Texte, von ChatGPT vorformulieren zu lassen, aber ich merke, mir gefällt dann der Schreibstil nicht und ich finde mich da nicht wieder und deswegen mache ich es dann doch meistens selber. Aber so für erste Ideen ist es schon ganz okay.
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, schrieb Mark Twain. Ein paar schöne, witzige Beispiele, die das bestätigen, möchte ich unserer Hörerschaft nicht vorenthalten. Gottlieb Daimler, der bekanntermaßen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Autos spielte, sagte, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird 1 Million nicht übersteigen, allein schon aus Mangel an Chauffeuren. Charlie Chaplin kam zu der Einschätzung, Kino ist eine Modeerscheinung. Und IBM-Chef Thomas Watson wird der Satz zugeschrieben, es gibt auf der Welt einen Bedarf von maximal 5 Computern. Margaret Thatcher sah voraus, zu meinen Lebzeiten wird keine Frau Premierministerin von England werden. Gerhard Schröder prognostizierte im Jahr der Wiedervereinigung 1989, es gibt keine Chance für eine Wiedervereinigung. Und 1995 meinte Bill Gates, der jahrelang der reichste Mann der Welt war, das Internet ist nur ein Hype, damit verdient man niemals Geld. Wie ist deine Prognose zur Entwicklung der KI? Oder konkreter gefragt, was wird KI im Bereich Statistik noch alles verändern?
Also zunächst wird KI dazu beitragen, die Anzahl an Fehlprognosen dramatisch zu erhöhen, aber es wird sicher unterhaltsam werden. Das ist so der eine Aspekt. Der andere im Bereich Statistik, glaube ich, dass KI eine sehr wertvolle Rolle leisten kann oder Rolle spielen kann bei der Aufbereitung von Daten. Also wenn du heute Statistik machst oder Data Science machst, bis zu 60, 70, 80% der Zeit damit beschäftigt, schlechte Daten irgendwie nutzbar zu machen, in denen irgendwas nicht stimmt, in denen Fehler sind, die unsauber sind, die du bereinigen musst, zusammenfügen musst, aggregieren musst und so weiter. Und da kann KI eine ganze Menge dabei helfen und auch, wenn es darum geht, entsprechend Code zu generieren, einfachen Code zu generieren. Nicht mehr dann oder weniger dann, wenn es um Analysen geht, sobald diese Analysen eine kreative Leistung erfordern. Also wenn du dir überlegen musst, was will ich eigentlich untersuchen, wie könnte ich an das Problem noch anderweitig rangehen, dann sehe ich es nicht mehr so. Aber gerade in der ganzen Datenvorbereitung und Datenaufbereitung könnte KI sehr entlastend wirken und damit auch mehr Kapazität schaffen bei Statistikern, Data Scientists, um sich kreativer mit Daten auseinanderzusetzen.
Das heißt, die KI wird die schlechten Daten erkennen und aussortieren oder muss es dann auch doch der Mensch noch tun?
Idealerweise kann die KI viel davon vorbereiten, aber ich meine, so, es ist ja wie bei Aschenputtel, ja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, das haben die Tauben auch hingekriegt, das kann die KI auch machen.
Wird das deiner Einschätzung nach nicht eine der größten Herausforderungen, dass die KI wirklich wertvolle Daten einspeist und nutzt und eben die nicht so guten aussortiert?
Da sprechen wir von zwei verschiedenen Dingen. Du sprichst jetzt von dem inhaltlichen Wert der Daten. Da geht es darum, ob diese Daten richtig sind, ob sie akkurat sind, ob sie widerspruchsfrei sind, konsistent sind. Also Dinge, wo es um eine Einordnung von Daten geht. Was ich angesprochen habe, waren echte Datenfehler, die man mühsam sucht, die man aber nach einfachen Regeln erkennen kann, wo es nicht um eine inhaltliche Bewertung geht. Mhm. Aber es gibt eine ganz interessante, ganz frische Publikation in Nature, die sich damit beschäftigt, wie Statistik dabei helfen kann, rauszufinden, ob eine KI halluziniert. Und dafür ist ein statistisches Modell entwickelt worden, das so ganz grob gesagt bewerten kann, wie sicher oder unsicher sich eine generative KI, ein Sprachmodell ist, bei seinen Aussagen. Und je höher der Grad der Unsicherheit, umso höher ist das Risiko, dass hier eine Halluzination vorliegt. Ist ganz frisch publiziert und, finde ich, zeigt mal ganz schön wieder, dass Statistik zur Wahrheitsfindung beitragen kann.
Wenn wir darüber nachdenken, was Menschen besser können als KI, denken wir zuerst an Dinge, die nicht datengetrieben sind und sich nicht mit Daten repräsentieren lassen. Was können wir im Bereich Datenkompetenz und datengetriebenes Handeln im Moment noch besser als die KI und wird das so bleiben? Werden wir weiterhin Statistikerinnen und Statistiker haben?
Na, Datenkompetenz heißt für mich in erster Linie ein kritischer Umgang mit Daten, vernünftiger Umgang mit Risiken und einordnen, was steckt in den Daten und was ist die Bedeutung von Daten. Also dieses Kontextualisieren von Daten und auch ethische Überlegungen anstellen. Was mache ich eigentlich mit den Daten? Wer kommt dadurch möglicherweise zu Schaden? Wer hat davon einen Nutzen? Und was sind auch die langfristigen Folgen davon? Und da geht es eben nicht nur um die sozialen Themen, die ja ganz oft diskutiert werden, also Diskriminierung, Fairness, Fragen und so weiter, Privatheit, sondern es geht auch um ökologische Themen. Also Daten zu analysieren, gerade große Datenmengen oder Daten oder Informationen zu generieren, ob das jetzt Bilder sind oder Videos oder Texte, das kostet Energie und das kostet Wasser. Und es ist schon was sich ChatGPT nicht überlegt, soll ich jetzt dieses Bild für dich generieren, weil das kostet so und so viel Energie, dafür sterben 3 Bäume. Das muss ich mir schon selber überlegen, ob ich das machen will oder nicht.
Das heißt nun ja oft, KI wird unsere Jobs canceln. Nochmal zum Thema Statistikerinnen, Statistiker. Das wird sich verändern, wie in den meisten Bereichen, aber so habe ich dich verstanden, aber sie nicht ersetzen.
Nein, ich glaube nicht, dass wir ersetzt werden können durch KI. Ist vielleicht auch ein bisschen meinem eigenen Job geschuldet, aber ich sehe das aktuell nicht.
Wird KI mit ihren Entscheidungen Führungskräfte ersetzen können?
Manche ja. Also solche Führungskräfte kennen wir ja, glaube ich, alle.
Welche aber sind das? Verrate es uns?
Nee, verrate ich nicht, aber ich hatte mal so einen Chef.
Ich hatte die Hoffnung, dass es uns verrätst. Aber schon zum Teil, oder? Also es gibt sicherlich Entscheidungsprozesse, die die KI dann übernimmt.
Es gibt sicher Entscheidungsprozesse, die von KI gut unterstützt werden können, weil KI besser mit Komplexität umgehen kann als Menschen. Und das spielt schon eine Rolle dabei. Also gerade wenn es sehr, sehr viele Informationen zu verarbeiten sind und mit einfließen sollten oder bestimmte Informationen auch unbedingt berücksichtigt werden müssen, weil sie rechtlich relevant sein können, die dürfen nicht unter den Tisch fallen, dann kann KI sowas auch vorsortieren und dabei unterstützen. Also das sehe ich schon. Aber am Ende braucht es ja die Entscheidung genau dann, wo du keine Informationen hast, wo du nicht weißt, wie es denn eigentlich ist und wo du unter Unsicherheit entscheiden musst. Und dann braucht es halt auch den Mut, dass mal jemand sagt, okay, ich weiß es nicht, aber ich halte jetzt das oder das oder das für das Richtige. Und das macht für mich auch eine gute Führungskraft aus.
Gehen wir Menschen dann doch vernünftiger mit diesen Unsicherheiten um als die KI?
Ich glaube, wir könnten es, ja, wenn wir mehr daran gewöhnt wären, Unsicherheiten auszuhalten. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, worüber wir schon am Anfang gesprochen haben, dass es halt für viele Menschen Stress bedeutet, unter Unsicherheit entscheiden zu müssen und eben nicht zu wissen, was passiert.
Nehmen wir mal den Bereich Recruiting und die Frage, wie finden Unternehmen die richtigen Leute? Stichwort Anforderungsprofil und die Bedeutung der Ausbildung, fachlichen Qualifikationen und Berufserfahrung. Bei einer Neubesetzung einer freien Stelle, zumindest bei der Vorauswahl, werden immer häufiger Maschinen, Systeme, KI eingebunden, die aus Daten anhand definierter Kriterien Muster erkennen. im Hinblick darauf, dass sich wohl kaum ein Entscheider traut, sich über die Empfehlung eines Algorithmus hinwegzusetzen, nicht nur bei einer Kreditvergabe, stelle ich mir und jetzt dir die Frage, werden nur die einen guten Job bekommen, die einen geradlinigen Lebensweg haben, deren Datenpunkte klar auswertbar sind und deren Hard Skills passen? Werden alle anderen durchs Raster fallen und selbstständig werden müssen?
Das hängt natürlich von den Unternehmen ab und das hängt davon ab, wie sehr wir über solche Themen reden, auch das thematisieren und hinterfragen, was wir als Gesellschaft eigentlich zulassen wollen oder nicht zulassen wollen. Also da gibt es ja durchaus auch Diskussionen rund um den AI Act, was zulässig sein sollte und was nicht. Also da geht es dann mehr um die Frage, soll es erlaubt sein, dass KI in Bewerbungsprozessen Emotionen erkennt oder nicht, was ja eigentlich noch viel krasser in die eigentliche Privatheit eingreift, als jetzt in Anführungszeichen nur irgendwelche Aspekte aus meinem Lebenslauf rauszulesen. Ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Vor allem jetzt wieder mal die Frage, was ist denn eigentlich ein guter Job? Ist ein Unternehmen, in dem alle nach vordefinierten Kriterien ausgewählt werden und ja, man könnte fast schon sagen, ja, ist ja fast dann schon Gleichschaltung, wo es nur noch auf diese Kriterien ankommt, ist das überhaupt ein Unternehmen, in dem gute Jobs vorhanden sind, also menschenwürdige Jobs, kreative Jobs, Jobs, in denen man sich entfalten kann? Oder müssen wir da vielleicht erstmal die Definition von guter Job hinterfragen? Und dann hängt es vielleicht auch davon ab, wovon sprechen wir eigentlich? Was sind denn eigentlich die Jobanforderungen? Wir beide sind ja da vielleicht in der privilegierten, nicht nur vielleicht, wir beide sind da in der privilegierten Position, ja, dass wir ja generell akademische Jobs mit einer guten Ausbildung bekommen könnten, anspruchsvolle Jobs, die gut vergütet sind. Aber wenn es jetzt darum geht, okay, der Job wird wahrscheinlich wegfallen bei Aldi hinter der Kasse, aber einfachere Hilfstätigkeiten, ja, also da muss ich nicht groß screenen, ob die Person jetzt noch 3 Jahre im Ausland war und sonst irgendwas oder sich sozial engagiert hat, weil das letztlich überhaupt nicht die Qualifikationen sind für den Job. Also bei bestimmten Tätigkeitsbereichen ist es doch vollkommen egal, ob jetzt eine KI eine Checkliste abhakt oder der Mensch gegenüber, der sich auch nicht dafür interessiert, wer ich eigentlich bin.
Neugierde, lernen wollen, Kommunikationsfähigkeit, Empathie oder so ein paar Dinge. Hast du eine Vorstellung davon, wie man die da in Muster eingibt oder wie man die in Vorlagen presst, dass man auch solche Skills erkennen kann?
Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Also es gibt Diskussionen darüber, über empathische KI und wie KI sich empathisch geben kann, Empathie erkennen kann, Empathie trainieren kann. Ich halte das für sehr problematisch, weil ich glaube, dass die menschliche Interaktion noch mal ganz anders funktioniert, also mit sehr viel kleineren Details. Dazu gibt es ja auch Forschung, auch ich habe eine Studie gelesen, da geht es jetzt mal nur über Videokommunikation, wie viel eigentlich oder wie anders die Gehirnaktivität ist, wenn ich mit dir in einer Videokonferenz spreche, als wenn ich dir persönlich gegenüber sitze und ganz kleine Reaktionen mitbekomme, die ich in der Videokonferenz einfach gar nicht sehe. Und eine KI kann mich ja nicht mit echten Sinnen aufnehmen, sondern nur mit ja, denjenigen, die halt einprogrammiert sind. Also die KI, die mir gegenüber sitzt, kann mich zum Beispiel nicht riechen. Die kann nicht riechen, ob ich gerade unter Stress gerate. Ja, das sind so ganz kleine Faktoren, die eine Rolle spielen. Oder auch umgekehrt zu sagen, ich hätte jetzt einen Avatar, der sieht asiatisch aus, mit dem kann ich jetzt interkulturelle Kompetenz trainieren. Ja, aber dieser Avatar ist trainiert nach Stereotypen, wie sich Asiaten verhalten, wie die aussehen und so weiter. Und das ist eins der großen Probleme, dass KI eben Massenerscheinungen, Massenphänomene reproduziert, das Typische reproduziert. Und dieses Atypische, was ja gerade dieses Zwischenmenschliche oft ausmacht, diese ganz kleinen Punkte, an denen wir uns reiben, die irgendwie nicht ins Bild passen, die blenden, werden halt ausgeblendet. Und das halte ich für sehr schwer, dass das in absehbarer Zeit durch KI umsetzbar ist.
John Nesbitt hat in seinem Buch Megatrends von 1982 bereits gesagt, wir ertrinken in Informationen und dürsten nach Wissen. Wir sind heute definitiv überflutet von Daten. Wir sprachen schon darüber. An ihnen fehlt es uns nicht. Was den meisten von uns aber fehlt, ist Datenkompetenz, Data Literacy, also die notwendige Fähigkeit, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu lesen, zu interpretieren, zu bewerten und auch anzuwenden. Lass uns kurz ein paar Dinge nochmal zusammenfassen. Was gehört zum Grundwissen, ein paar Stichpunkte zum statistischen Denken, damit wir Denkfehler vermeiden, Statistiken richtig lesen und sie unsere Entscheidungsprozesse unterstützen? Also Quelle der Statistik, habe ich schon am Anfang gesagt, sich genau anzugucken und was wird genau bemessen. Der Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkte, kannst du uns dazu was sagen?
Ja, dazu kann ich dir gerne was sagen. Das ist auch eine meiner Lieblingsschlagzeilen gewesen, weil sie so schön falsch ist und so schön suggestiv ist. Die war im Manager-Magazin, ich glaube 2018, und bezog sich auf die damals veröffentlichte Albright-Studie. Die kommt ja jedes Jahr raus, um darzustellen, wie sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen verändert. Und diese Schlagzeile lautete: Der Anteil von Frauen in Vorständen steigt, in Klammern, um 0,7%. Und diese Schlagzeile wirkt erstmal dadurch, dass wir alle eine Vorstellung davon haben, wo der Anteil von Frauen in, da ging es um DAX-Vorstände, überhaupt liegt, nämlich sicher nicht bei 95% oder 50%, sondern eher bei 5%. Und dann, das war 4 Jahre nach dem Genderquotengesetz, und dann schwingt halt so viel mit, ja. So, wir diskutieren seit Ewigkeiten über die Quote, haben jetzt das Gesetz und dann tut sich ja doch überhaupt nichts. Und der deutschen Wirtschaft geht es immer noch gut. All das, was irgendwie so unterschwellig damit kommt, durch diese Zahl 0,7%, weil sofort das Gefühl entsteht, es passiert nichts. Was tatsächlich passiert ist, es gab einen Anstieg von 7,3% auf 8%, also um 0,7%, die Differenz dazwischen. Das sind aber relativ gesehen, auf die Basis von 7,3% gerechnet, fast 10% Veränderung. Und jetzt stell dir mal die Schlagzeile so vor: Der Anteil von Frauen in Vorständen steigt um fast 10%. Die Wirkung ist eine komplett andere. Mathematisch gesehen wären 0,7% und 10% beides richtig. 0,7% ist falsch. Aber die Wirkung ist eine völlig unterschiedliche mit exakt der gleichen Datenbasis.
Das heißt, der Unterschied zwischen Prozentzahl und Prozentpunkte, wie erkenne ich denn das?
Im Idealfall, wenn es dabei steht, wenn ich in die Originalquelle reinschaue, also oft bezieht sich das ja auf wissenschaftliche Publikationen, dann kann ich es auch erkennen. Und es sollte dir schon so ein komisches Bauchgefühl geben, wenn irgendwas nach einer sensationell großen Veränderung klingt oder nach irgendwas so, du sollst jetzt in eine bestimmte Richtung manipuliert werden. Also du sollst was denken, da passiert nichts oder da passiert ganz viel. Also wenn es schon nach Schlagzeile klingt, dann würde ich immer hinterfragen.
Stichwort Kausalität versus Korrelation. Auch da müssen wir bei der Bewertung von Statistiken aufpassen.
Ja, Kausalität bedeutet, dass eine Sache die Ursache von was anderem ist. Und Korrelation bedeutet, dass es nur statistisch gesehen zusammen auftritt. Also die Frage ist beispielsweise, ob vegane Ernährung dazu führt, dass du länger lebst. Ja, da gibt es ja auch Studien, manche Studien sagen ja, manche Studien sagen nein. Aber so genau können wir es eigentlich nicht sagen. Wir können nicht sagen, ob es eine Ursache-Wirkungsbeziehung gibt, weil Menschen, die sich vegan ernähren, oft auch in anderen Lebensbereichen anders sind. Und möglicherweise spielt das eben eine Rolle. Also die bewegen sich möglicherweise mehr, die sind vielleicht seltener übergewichtig oder untergewichtig, haben vielleicht weniger andere Krankheiten. Was vielleicht auch daran liegen mag, nicht, dass Veganismus vor Krankheit schützt, sondern dass Menschen, die krank sind, sich nicht vegan ernähren, weil sie halt dann eine bestimmte Mangelernährung befürchten oder so. Das ist übrigens auch ein Aspekt, der manchen Studien zugrunde liegt, manche Studien verfälscht hat, die nachweisen wollten, dass Alkohol oder Rotwein gesund ist. Man hat dann festgestellt, dass Menschen, die halt regelmäßig so ein Glas Rotwein getrunken haben, in bestimmten Gesundheitsparametern besser abgeschnitten haben als andere. Das kann aber auch schlicht daran liegen, dass Menschen, die sehr krank sind und deswegen keinen Alkohol trinken, weil sich der nicht mit ihren Medikamenten verträgt, oder Menschen, die trockene Alkoholiker sind, dass die in der Gruppe der kränkeren Leute drin sind und damit auch derjenigen, die keinen Alkohol trinken. Und wenn du das nicht mit rausrechnest, dann hast du ein Problem. Da kommst du auf die völlig falschen Schlüsse.
Schade.
Ja, sorry.
Median und Mittelwert ist auch so ein Beispiel. Kannst du uns dazu was sagen, bitte?
Naja, klar. Also wenn 9 Bauern eine Kuh haben und ein Bauer hat 10 Kühe, Wie viel haben sie dann im Schnitt?
Verrat's uns.
Ja, dann hat im Schnitt jeder Bauer 1,9 Kühe. Aber es gibt überhaupt keinen Bauern, der 1,9 Kühe hat. Das heißt, die 10 ziehen die nach oben. Ja? Aber der Median wäre eben 1. Also so, weil der Median sagt, was ist der Wert, wo die Hälfte weniger hat und die Hälfte mehr hat. Ja? Und das ist, 5 Bauern haben halt eine Kuh und 5 von den anderen 5 Bauern haben 4 eine Kuh und der andere hat 10. So, das heißt, in der Mitte ist die 1. Aber wenn ich den Mittelwert bilde, den Durchschnitt, kommt 1,9 raus. Ja, also mehr als fast alle anderen haben.
Was braucht es, um Data Literacy in Unternehmen zu implementieren? Und was würde mehr Datenkompetenz in Unternehmen verändern?
Erstmal gehört es für mich dazu, zu verstehen, dass es sich um eine Kompetenz handelt, die eigentlich Teil der Allgemeinbildung sein sollte. Also sowas wie Lesen, Schreiben, einfaches Rechnen. Und nicht um eine Experten- oder Expertinnenkompetenz. Also es geht jetzt nicht darum, dass jetzt alle programmieren lernen müssen oder alle lernen müssen, komplexe Datenanalysen durchzuführen oder so, sondern es geht darum zu erkennen, wo beschäftige ich mich im Alltag mit Daten, wo spielen Daten eine Rolle, wie können Daten bei meiner täglichen Arbeit helfen und wo können diese Daten auch fehlerbehaftet sein, wo sind Risiken, wie genau sind sie, wie präzise sind sie, wie belastbar sind sie, das gehört für mich dazu. Was es dafür braucht, um das zu verändern, ich glaube, es braucht erstmal einen Willen, das überhaupt zu verändern, und zwar substanziell. Das heißt, dass mir klar wird, also, oder dass der Organisation klar ist, das ist nicht getan damit, dass ich jetzt Schulungen für alle einkaufe, sondern es geht darum, den Wert von Daten überhaupt mal zu erkennen, auch im täglichen Entscheiden und Menschen auch die Angst davor zu nehmen. Also ich glaube, dass es für viele auch echten Stress bedeutet, sich jetzt mit dem Thema Datenanalyse oder Data Literacy auseinandersetzen zu müssen. Und das erfordert halt auch eine gute Arbeit des Personalmanagements, um Menschen darauf vorzubereiten, dass sie das brauchen für ihren Job, aber dass es jetzt nicht ein Hexenwerk ist, das zu lernen.
Und auf meine Frage, was würde mehr Datenkompetenz in Unternehmen verändern? Antwortest du, habe ich dich verstanden, mit führt zu besseren Entscheidungen?
Ja, das ist das Ziel, bessere Entscheidungen zu treffen, ja.
Den meisten Menschen fehlt es an statistischer Bildung. Du hast mal gesagt, dass wir Kindern schon frühzeitig ein Gefühl dafür vermitteln sollten, welche Rolle Datenstatistik und, wie du es formulierst, die Mathematik der Unsicherheit in unserer Welt spielen. Wie gelingt es Kindern, Datenkompetenz, Data Literacy und die Mathematik der Unsicherheit zu vermitteln?
Ich habe mal provozierend gesagt, wir sollten den Matheunterricht in der Grundschule abschaffen. Und damit meine ich nicht, dass wir Kindern kein Mathe mehr vermitteln sollen, sondern dass wir Mathe reinholen sollen in alle anderen Fächer. In Heimatsachkunde, in Deutsch, später in die Biologie, in Geschichtswissenschaften, in Kunstunterricht, wenn es um Infografiken geht beispielsweise. Ich glaube, dass man Kindern schon sehr früh vermitteln kann, wie Statistik funktioniert, wo die Unsicherheit ist. Zum Beispiel kannst du dir einen Baumstamm als Datensatz vorstellen. Also wenn du den mal durchschneidest, kannst du die Jahresringe zählen und dann weißt du mit relativ wenig Unsicherheit, wie alt dieser Baum geworden ist. Du kannst dir aber auch die Form, die Farbe, die Dicke der Jahresringe anschauen und dann kannst du Schlüsse darauf ziehen, wie das Wetter war. Also zum Beispiel ein sehr trockener Sommer oder ein sehr nasser Sommer. Da ist es nicht mehr so präzise, nicht mehr so sicher, aber auch das kannst du rauslesen. Wenn die Jahresringe sehr unterschiedlich geformt sind oder der Baumstamm an sich, also an einer Seite so eingedrückt, so flacher, da könntest du vermuten, dass der Baum am Waldrand gestanden hat. Ja, das sind alles Informationen, die man aus einem einzigen solchen, in Anführungszeichen, Datensatz rauslesen kann. Unterschiedliche, man kann ihn aus verschiedenen Perspektiven betrachten und hat unterschiedliche Grade an Sicherheit. Und da gibt es ganz viele Beispiele, die man sich überlegen kann, die auch, wie die Frage, wie alt ist ein Dinosaurier-Skelett, wird am Ende auch mit statistischen Methoden betrachtet. Oder ganz praktisch, du musst ein Referat halten, hast 10 Minuten Zeit. Wie viel Text brauchst du? Ja, wenn du mal misst, wie schnell du sprichst, wie schnell du unter Stress sprichst, weißt du, kannst du ableiten, wie viele Wörter du dir aufschreiben musst oder wie viele Zeichen. Und es kann in der Praxis eines Grundschülers oder eines Schülers allgemein sehr hilfreich sein zu wissen, okay, jetzt brauche ich noch 2 Sätze, bin ich fertig. Ja, oder, oh, hoppala, hab viel zu viel, ich müsste vielleicht mal ein bisschen kürzen. Würde ja manch anderen Erwachsenen auch nicht unbedingt schaden.
Sagst du noch einen Satz zur Mathematik der Unsicherheit?
Ja, Mathematik der Unsicherheit bedeutet, dass uns klar wird, dass Statistik eben nicht bedeutet, es ist wie Mathematik da, wo es 2 plus 2 immer 4 ist, sondern 2 plus 2 kann auch mal 4,2 sein oder mal 3,8 oder irgendwas dazwischen. Also dass Statistik eben aussieht wie Mathematik, aber nicht eine richtige oder falsche Lösung hat, sondern dass es diesen Interpretationsspielraum hat. Und dass das eben auch die Funktion der Statistik ist, nicht uns eine exakte Lösung zu liefern, sondern uns Leitplanken in der Unsicherheit zu geben. Und das wiederum würde, glaube ich, auch dazu beitragen, generell, dass Menschen es lernen, Unsicherheit auszuhalten und mit Risiken vernünftig umzugehen. Und damit, glaube ich, können wir nicht früh genug anfangen.
Sagt Katharina Schüller. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war's mal wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Kommentare und viele Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens sowie über Kommentare und Likes auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.